Mir ist es auf dem Herzen, dass wir einfach noch einen Moment still sind und ich würde gerne noch mit uns beten und dann, wenn wir das Wort Gottes hören, dass wir es wirklich aufnehmen können und dass wir es erfassen und dann natürlich auch umsetzen. So danke ich dir, Herr, dass du redest und schon geredet hast und bitte ich auch, dass du mich gebrauchst, Herr, als dein Werkzeug. Du bist gut, Herr, wir feiern dich, wir loben dich. So handle du und rede du in unseren Herzen. Amen. Unverschämter Glaube ist so das Thema. Und das mit dem Glauben ist ja schon so eine Sache. Wir wissen, dass Glaube so ganz wesentlich ist für unsere Nachfolge von Jesus. Also wenn wir an das neue Jahr denken, das jetzt gerade so angefangen hat, dann gibt es viele Herausforderungen. Und nur durch den Glauben als Grundlage in unserem Leben können wir all diese Herausforderungen angehen und überwinden. So sagt die Bibel auch, ne, dass wir durch Glauben überwinden. Aber die Sache mit dem Glauben ist ja folgende, dass manche Leute sagen, ich habe keinen Glauben, ich kann nicht glauben. Das sagen Christen wie Nicht-Christen, so in meiner Erfahrung zumindest, dass sie immer sagen, ich würde gerne glauben, aber ich kann es nicht. Ich behaupte, jeder von uns hat Glauben. Es gibt natürlich ein Maß des Glaubens, ja, also Gott gibt eine Gabe des Glaubens auch, das sehr außergewöhnlich stark sein kann. Ich kenne einige Leute, die haben wirklich einen ganz starken, großen Glauben, erwarten von Gott große Dinge. Und dann gibt es welche, die haben nicht so einen starken Glauben, aber jeder von uns hat ein Maß des Glaubens. Als ihr heute Morgen hierher gekommen seid, dann habt ihr nicht geguckt, ob euer Stuhl hält, ob der stabil ist, sondern ihr habt euch einfach draufgesetzt, fallen lassen, oder? Wir alle haben geglaubt, dass der Stuhl hält. Sonst könnten wir gar nicht leben, wenn wir nicht irgendwo so Glauben haben. Wir können unser Leben gar nicht so führen. Die Frage ist aber, die entscheidende Frage ist, wem oder was glauben wir? Wem vertrauen wir? Das ist die entscheidende Frage. Ich möchte euch, mal schauen, ob dieser Beamer hier funktioniert. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von dem berühmten Seilakrobaten Charles Blondin. Habt ihr von dem schon mal gehört? Du? Der Charles Blondin war ein ganz ausgezeichneter Akrobat. Er lebte Mitte des 19. Jahrhunderts, also schon etwas länger her. Und einen seiner berühmtesten Auftritte hatte er an den Niagara Fällen, Grenze von Kanada zu USA. Wer war schon mal dort bei den Niagara Falls? Genau, ihr wisst, die sind wirklich tief. Und wenn man da mit einem Seil drüber geht, das ist schon echt eine Herausforderung. Und dieser Charles Blondin, der hat ein 340 Meter langes Stahlseil, 8 Zentimeter dick, 50 Meter über den Niagara Fällen gespannt. Und er war schon recht bekannt zu der damaligen Zeit und deswegen gab es viele Leute, die ihn da sehen wollten. Und ohne Sicherheit ist der dann also oder wollte er dann über dieses Seil rüber balancieren. Aber zuvor fragte die Menge: Glaubt ihr, dass ich das schaffe? Und alle jubeln: Ja, wir glauben, du schaffst es. Solche Leute bräuchte die Angela Merkel auch. Ja, wir glauben, du schaffst es. Und tatsächlich, der Charles Blondin mit seiner Stange balanciert über die Niagara-Fälle rüber, alle halten den Atem an und er schafft es tatsächlich, wieder zurückzukommen und alle sind begeistert und jubeln ihm zu. Dann fragt er: Glaubt ihr, dass ich das auch mit einer Schubkarre tun kann? Dass ich da rüberfahren kann und wieder zurück? Und die Menge wieder begeistert: Wir glauben, du kannst es, wir glauben, du schaffst es. Und tatsächlich, er fährt mit der Schubkarre rüber und wieder zurück und die Menge ist außer sich. Und dann fragt er: Glaubt ihr, dass ich auch das Ganze mit einer Person in dem Schubkarren machen kann? Und alle sagen: Natürlich glauben wir das, wir haben das gesehen, du kannst es, wir sind so begeistert. Und dann fragt er: Ich habe nur ein Problem, ich brauche noch einen Freiwilligen. Und dann wird es ganz still. Die begeisterte Menge ist dann plötzlich nicht mehr so begeistert. Und dann meldet sich ein kleiner Junge und sagt: Ich glaube, du kannst es. Und ehe die Leute sich versehen, springt er hoch, springt in den Schubkarren rein. Und Giles Blondin fährt mit ihm rüber die Menge, hält den Atem an. Das ist, so etwas haben sie noch nie gesehen. Und er fährt rüber und wieder zurück. Und die Menge jubelt diesem Jungen zu und sind ganz fasziniert. Und dann gehen Leute auf ihn zu, auf diesen kleinen Jungen und sagen, fragen ihn, sag mal, hast du denn keine Angst gehabt, als du darüber gefahren wurdest, so tief über diesen Niagarafällen? Und der Junge schaut die ganz fragend an und sagt, ist doch kein Problem. Das ist doch mein Papa, der mich darüber gefahren hat. Ich weiß, der kann das. Warum sollte ich Angst haben? Und das ist ein gutes Beispiel. Wir haben einen Vater im Himmel, der auf uns Acht hat und dem wir vertrauen können. Er ist absolut vertrauenswürdig. Sein Wort ist vertrauenswürdig. Er ist vertrauenswürdig. Die Bibel sagt, alle die, die auf ihn vertrauen, werden nicht enttäuscht werden. Und so haben in der Geschichte der Menschheit viele, viele Menschen, unzählige Menschen, erstaunliche Erfahrungen mit diesem Gott gemacht. Weil sie ihm vertraut haben, weil sie ihm geglaubt haben, können sie erzählen von den Wundern Gottes in ihrem Leben. Und ich bin mir sicher, einige hier könnten auch Geschichten erzählen. Ich habe vorhin mit einem älteren Herrn, wie er heißt, er hat mir seine Geschichte erzählt, was der Glaube in seinem Leben getan hat, wie es ihn verändert hat, wie er frei wurde vom Alkohol. Und viele, viele können Geschichten erzählen. Durch Glauben an diesen Gott, der vertrauenswürdig ist, erleben wir Dinge. Und diese Geschichten machen uns Mut. Und ich möchte euch von einer außergewöhnlichen Frau erzählen, die einen unverschämten Glauben hat. Und wir werden das sehen, warum der unverschämt war. Und anhand dieser Geschichte können wir ein paar Prinzipien ableiten. Und ich hoffe, dass die dann bei uns bleiben und dass wir sie in unserem Alltag umsetzen, weil da können wir lernen, was es heißt, im Glauben zu leben. Denn wir können unseren Glaubensmuskeln auch ein bisschen trainieren. Ja, ich bin im Fitnessstudio, sieht man hoffentlich auch ein bisschen. Und da weiß ich, wie ich angefangen habe, dass meine Muskeln, die waren richtig schlaff und ich musste sie trainieren. Und so können wir auch unsere Glaubensmuskeln trainieren und diese Geschichte hilft uns dabei, unsere Muskeln etwas zu trainieren, unsere Glaubensmuskeln. Die Geschichte ist die, dass die Vorgeschichte in Markus 5, können wir die lesen, Markus 5 ab Vers 21, dass Jesus unterwegs war mit einer großen Menschenmenge und dann kommt ein Synagogenvorsteher, der Jairus, und sagt, komm zu mir nach Hause, meine Tochter liegt im Sterben. Und er macht sich da auf den Weg mit dieser großen Menschenmenge und dann kommt die Geschichte, worum es mir eigentlich geht, ab Vers 25 und ich lese das vor. Unter diesen Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und du fragst, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in die Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet oder geheilt. Geh hin in Frieden, du bist und bleibst von deinem Leiden geheilt. Was für eine ermutigende Geschichte. Aber es fängt gar nicht so ermutigend an. Erstmal diese Frau, muss man uns mal vorstellen, diese Frau hat 12 Jahre schwerste Menstruationsleiden hinter sich. Also ich rede ja da wieder blinde von der Farbe, aber ihr Frauen, ihr wisst genau, wie das ist. Ich weiß es nur vom Hören sagen, aber wenn man Monatsblutungen hat, das ist schon für manche schmerzhaft genug, aber jetzt hast du ständig diese Menstruationsbeschwerden und die hören einfach nicht auf. Das schwächt einen Körper total, also diese Blutarmut. Ja, diese Frau war wirklich schwer krank, aber die war nicht nur krank, sondern in dieser damaligen Gesellschaft galt sie noch als unrein. Im 3. Mose 15 gibt es eine ganze Liste von Dingen, und da wird also der Alltag alles so geregelt und dann heißt es, eine Frau, die ihre Monatsblutung hat, die ist unrein und alles, was sie anfasst, ist unrein, worauf sie sitzt, ist unrein, jeden Menschen, den sie berührt, ist unrein und deswegen muss sie sich nach dieser Monatsblutung erstmal richtig waschen und dann ist sie wieder rein und dann ist sie wieder gesellschaftsfähig. Und jetzt stellt euch mal vor, so eine Frau, die immer ihre Monatsblutung hat, die ist nicht nur krank, sondern die ist ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Die kann nicht am täglichen Leben teilnehmen. Die ist auch ja natürlich bekannt. Sie kann das auch nicht verbergen. Und jeden, den sie die Hand schüttelt, der wird unrein. Und worauf sie sitzt, ist unrein. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Sie ist nicht nur krank, sondern sie ist auch sozial isoliert. Dann kann sie keine Beziehung aufrechterhalten, beziehungsweise diese Frau möchte vielleicht auch gerne heiraten. Das war ja in dieser damaligen Kultur noch wesentlich wichtiger wie heute, dass auch eine Frau heiratet. Aber welcher Mann interessiert sich schon für so eine Frau, die immer Blutungen hat? Mit der Sexualität ist es da nicht so einfach. Diese Frau war sehr gedemütigt durch das, was sie erlebt hat. Und sie sucht aber Hilfe. Sie lässt sich nicht, sie ergibt sich nicht ihrem Schicksal, sondern sie glaubt, da muss sich doch was ändern können. Und sie sucht Hilfe bei den Ärzten. Und die Ärzte geben ihr viele Mittelchen, viele Ratschläge. Aber unterm Strich hat es die Sache nur noch schlimmer gemacht. Und sie hat dabei auch noch alles verloren. Ihr ganzes Vermögen ist da draufgegangen. Also man könnte sagen, ein hoffnungsloser Fall. Schwer krank, sozial isoliert, kein Arzt kann ihr helfen, finanziell noch ruiniert. Was hat diese Frau für eine Zukunft? Und dann in dieser verzweifelten Situation, im Vers 25 lesen wir das, hört sie etwas, was ihr Leben verändern wird. Sie hört, Jesus ist in der Stadt. Der Wunderheiler, der Wundertäter ist gekommen und ist auch zu uns in die Stadt gekommen. Und sie hört Geschichten von dem, was da passiert ist. Und das setzt etwas bei ihr in Gang. Und es ist das erste Prinzip eines Lebens im Glauben. Höre das Wort. Römer 10, Vers 17 heißt es, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Sie hat das gehört. Leute haben nicht sie angepredigt, sondern sie haben nur erzählt, da gibt es diesen Wunderheiler. Und dieses Hören von diesen Geschichten hat Glaube bei ihr freigesetzt. Der Glaube wächst auch bei uns, wenn wir das Wort hören. Er wächst auch bei uns, wenn wir Geschichten hören von Menschen, die Großes mit ihrem Gott erlebt haben. Und deswegen ist es immer gut, auch Raum zu geben für diese Geschichten, weil sie uns stärken, uns ermutigen. Gott redet zu uns durch seinen Geist. Es gibt so manche Worte, die werden regelrecht in unser Herz hineingesprochen und du weißt einfach, das hat Gott jetzt zu dir geredet und das setzt Glaube bei dir frei. Habt ihr das schon mal erlebt, irgendwie durch persönliches Bibellesen oder durch eine Predigt oder durch einen Traum oder durch ein prophetisches Wort, wo Gott einfach jemanden gebraucht und direkt in deine Lebenssituation hineinspricht? Wer hat das schon mal erlebt, dass Gott so, genau. Und ihr wisst, was es bei euch bewirkt. Da passiert etwas. Da glaubst du, ja, das kann ich erfassen. Da wird dieses Wort lebendig. Das zweite Prinzip ist, vertraue dem Wort. Das Hören ist wichtig, aber Vertrauen diesem Wort ist sehr entscheidend. Wir vertrauen nicht uns, wir vertrauen nicht unserem Glauben, sondern wir vertrauen unserem großen Gott. Und es ist erstmal egal, wie groß dein Glaube ist. Jemand hat mal gesagt, ich habe einen kleinen Glauben, aber ich vertraue einem großen Gott. Die Größe des Glaubens ist nicht so entscheidend, sondern was du mit deinem Glauben machst, ist wichtig. Dass du investierst, dass du Glaube investierst in diesen großen Gott. Und die Bibel sagt es im Römer 10, wir haben einige Stellen aus dem Römerbrief hier, denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Und wisst ihr, wenn Gott manchmal zu uns spricht, dann sind das Worte der Verheißung, Worte der Zusagen, und einige dieser Worte stehen im Widerspruch zu dem, was unser Verstand jetzt sagt oder was die naturwissenschaftlichen Gesetze sagen. Immer wieder erleben wir solche Situationen, wo wir herausgefordert sind, wem vertraue ich mehr, meinem Verstand, mit dem, was vor dem vertraue ich dem, was ich vor Augen sehe, vertraue ich den Ärzten, vertraue ich den Naturwissenschaften oder vertraue ich Gott, wenn das, selbst wenn es im Widerspruch steht zu dem, was ich vor Augen habe. Sprüche 3, Vers 5 sagt, vertraue auf deinen Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Der Verstand ist schon wichtig. Gott hat uns den Verstand gegeben, aber das ist nicht die Basis. Wir können uns nicht darauf verlassen, nicht darauf stützen, sondern der Glaube ist die Grundlage, auf der wir unser Leben aufbauen. Ein gutes Beispiel für so etwas ist der Petrus. Der Petrus, der in Matthäus 14 lesen wir diese Geschichte mit seinen Kumpels auf dem See Genezareth fischen ist und dann kommt einmal ein großer Sturm und dann wird es noch dunkel und Jesus ist nicht mit dem Boot und die Jünger bekommen ziemlich Angst, obwohl sie erfahrene Fischer sind. Und dann sehen sie etwas so im Dunst, im Dunkeln auf sich zukommen und die kriegen noch mehr Panik. Da kommt jetzt ein Geist noch auf sie zu, bis sie erkennen, dass es Jesus ist. Und in dieser abstrusen Situation spricht Petrus, Herr, wenn du das bist, dann ruf mich, dass ich zu dir kommen kann, auf dem Wasser. Und Jesus sagt, er lässt sich auf diesen Deal ein, sagt, komm. Und dann macht Petrus dieses verrückte Ding und steigt aus dem Boot auf das Wasser und läuft Jesus entgegen. Jetzt möchte ich dich mal fragen, war das Wasser immer noch Wasser? Oder war es plötzlich Beton? Es war immer noch Wasser. Deswegen glaube ich, der Petrus, um genau zu sein, ist nicht auf dem Wasser gelaufen, sondern auf dem Wort von Jesus. Das war die Grundlage. Jesus hat gesagt, komm. Und darauf ist er gegangen. Wenn Jesus zu dir etwas sagt, wo er dich herausfordert, wozu du sprichst und du weißt, Gott hat zu dir gesprochen, dann ist das die Grundlage. Das hält. Die Umstände halten nicht. Das, was wir vor Augen sehen, halten nicht. Aber das, was Gott spricht, das hält. Dann können wir verrückte Dinge machen. Und die Bibel übrigens ist voll von verrückten Dingen, was Menschen gemacht haben aufgrund ihres Glaubens, weil sie wussten, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Und darauf sind sie dann Schritte des Glaubens gegangen. Aber wichtig ist, steig nicht aus dem Boot, wenn Gott dich nicht ruft. Versteht ihr das? Ja, manchmal in unserem Übereifer, und da habe ich selber auch einige Fehler gemacht, dass man irgendwo sich einbildet, Gott hat zu mir geredet und oder ich tue mich da so reinsteigern und dann mache ich Dinge und es funktioniert aber dann doch nicht. Und wie gut ist es dann, dass Jesus uns da hilft und uns seine Hand entgegenstreckt, da wo wir absaufen und wo wir Dinge einfach nicht auf die Reihe kriegen. Denn beim Petrus war es auch so, dass nach einer ganzen Weile, als er da so auf dem Wasser läuft und seinen Blick immer schön auf Jesus hatte, plötzlich sein Verstand anklopft. Petrus, ich bin's, dein Verstand. Weißt du, was du da machst? Das funktioniert gar nicht. Du bist Fischer, du weißt, Wasser hält nicht. Wasser ist zum Schwimmen da, aber nicht zum Laufen. Und irgendwann merkt er, dass diese Stimme mehr Gewicht bekommt und er fängt an, sich da auch Gedanken zu machen. Er schaut auf den Wind, er schaut auf die Wellen, auf das Wasser und ehe er sich versieht, rutscht er richtig schön, wie es normalerweise üblich ist, ins Wasser ab. Und Jesus in seiner Gnade und seiner Liebe streckt seine Hand zu ihm aus und hilft ihm wieder raus. Und das, finde ich, ist in dieser Geschichte das Ermutigende, weil es ist ein Glaubenstraining, was der Petrus da macht. Und wir alle sind auch in einer Schule des Glaubens. Wir alle werden trainiert von Jesus zu glauben. Und da machen wir manche gewaltigen Schritte und erleben Gott und dann gibt's wieder Enttäuschungen. Aber Jesus ist immer da, der uns dann wieder aufhilft und sagt, okay, dann machen wir es nochmal. Und übrigens, wie meint ihr denn, wie Petrus und Jesus wieder ins Boot zurückgegangen sind? Die Geschichte geht nämlich weiter und dann heißt es, als sie wieder ins Boot stiegen, die waren ja 10, 20 Meter weiter entfernt vom Boot, hat Jesus Petrus getragen, ins Boot zurückgetragen? Nee, die sind wieder zurückgelaufen. Das heißt, Petrus hat was gelernt. Er ist wieder zurückgelaufen. Glaube heißt, ein tiefes Vertrauen zu haben in Gott und seinem Wort. Und da finden wir Entspannung und Gelassenheit. Glaube ist nichts Verkrampftes, sondern hat etwas mit Gelassenheit zu tun. Es gibt etwas wie die Glaubensgelassenheit. Zurück zu dieser Geschichte der blutflüssigen Frau, wie es allgemein üblich sie genannt wird. Sie hat gehört, das Erste, sie hat vertraut und dann macht sie noch etwas Außergewöhnliches. Sie spricht zu sich, sie spricht das Wort in ihre Situation hinein. In Römer 10, 9 und 10 heißt es, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Glaube und Bekennen hängen ganz eng zusammen. Das Bekenntnis, das Aussprechen des Wortes ist ein Akt des Glaubens und sehr wichtig. Die Bibel sagt mal, wovon das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Ja? Also was du in deinem Herzen hast, das wird sich irgendwie zeigen. Und deswegen kannst du relativ schnell erkennen, wenn du Menschen genau zuhörst, was sie sagen und wie sie sprechen, ob das Menschen des Glaubens sind oder des Zweifelns. Musst du mal genau hinhören. Es ist gut, wenn wir einen Schatz in unserem Herzen haben vom Wort Gottes. Ich merke immer wieder, dass sich gerade junge Leute so schwer tun, in der Bibel zu lesen. Das ist auch vielleicht eine Generationssache, wie ich zum Glauben gekommen bin, war das total wichtig. Wir haben Bibellehre rauf und runter uns reingezogen und es war total wichtig und da hat sich so ein Schatz aufgebaut und ich merke, wie wichtig das jetzt ist, dass dieser Schatz des Wortes Gottes in meinem Herzen ist, dass ich darauf zurückgreifen kann und dann in Situationen das Wort auch bekennen kann und aussprechen kann. Und deswegen ist es gut, auch in dem Wort zu lesen, zu meditieren, das aufzunehmen, dass dieser Schatz in unserem Herzen wächst. Jesus sagt mal in einer Situation, dass wenn ein Problemberg vor dir ist, ein unüberwindliches Hindernis, dass wir zu diesem Berg sprechen können. Jesus sagt, ihr müsst vertrauen, Markus 11, 22 und 23. Ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebe dich hoch und stürz dich ins Meer und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Das sind eine dieser Stellen, wo wir so oft Anstoß nehmen. Ja, das ist nicht Teil unserer Praxis, oder? Was machen wir normalerweise? Wir sagen, Herr Jesus, du siehst diesen Berg vor mir und ich bitte dich, dass du diesen Berg wegnimmst. Amen. Und alle sagen Amen. Jesus sagt hier was anderes, sagt, ja, da ist dieser Berg, aber jetzt ergreif doch du die Initiative. Sprech du zu diesem Berg. Hebe dich hinweg. Das ist nicht unsere Praxis, aber wichtig für ein Glaubensleben, dass wir das lernen. Im Namen Jesu Christi, in der Vollmacht und Autorität, die Gott uns gegeben hat, ist es nicht immer, aber öfters, immer wieder dran, dass wir bewusst das aussprechen, was Gott in dieser Situation sagt. Als Beispiel, ich habe immer wieder, bis heute, habe ich immer wieder so Phasen, wo ich merke, da kommt so wie so ein Geist der Furcht über mich. So Angst und Beklemmung oder auch so eine Schwermut. Und ich weiß ganz genau, dass ich in der Situation aktiv werden muss. Ich habe das im Laufe der Jahre gelernt, dass ich zu diesem Berg sprechen muss, sage im Namen Jesu Christi. Gott hat mir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Das ist so eine Schriftstelle, die da so für mich ganz, ganz lebendig ist. Und ich spreche zu diesem Berg, zu diesem Angstberg, und er muss sich hinwegheben. Manchmal geht es schneller und manchmal dauert es länger. Aber so habe ich das erlebt, dass es auch funktioniert. Deswegen sag nicht Gott, wie groß dein Berg ist, sondern sag dem Berg, wie groß dein Gott ist. Das ist ein guter Satz, kannst dir merken. Sag nicht Gott, wie groß dein Berg ist. So beten wir oft. Herr, du siehst, natürlich sieht Gott das. Aber fang du an, initiativ zu werden und sprech zu diesem Berg im Namen Jesu Christi. Heb dich hinweg. Und wenn du nicht zweifelst, keine Zweifel in deinem Herzen hast, sondern es glaubst, das kannst du auch trainieren, dann wirst du sehen, wie das passiert. Das 4. Prinzip eines Lebens im Glauben ist, handle nach diesem Wort. Unsere Worte und unser Handeln gehören zusammen. Die Frau hat gesprochen, hat gesagt, ja, ich glaube, wenn ich sein Gewand berühre, werde ich geheilt werden. Sie hat es zu sich selber gesagt. Ich weiß nicht, ob sie es auch zu anderen gesagt hat. Ich glaube, wenn ich sein Gewand berühre, werde ich geheilt werden. Die hätte das jetzt noch stundenlang sagen können, tagelang, wochenlang. Ich glaube, wenn ich sein Gewand berühre, werde ich geheilt werden. Sie musste noch etwas tun. Sie musste aktiv werden in dem Sinn, dass sie handelt. Ein kleiner David ist dem Goliath entgegengekommen und sagt, heute wird der Herr mich in deine Hand geben. Aber er musste noch etwas tun. Er musste die Schleuder nehmen und den Stein und auch seinen Teil dazu tun. Das Bekenntnis ist gut, aber die Aktion gehört mit dazu. Halt. Im Jakobus 2, 26 steht, genauso wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Inhaltsleer heißt es wörtlich. Das heißt, Glaube und Handeln gehören zusammen, zwei Seiten einer Münze. Wir können das nicht voneinander trennen. Aber ihr wisst, dass das mit dem Handeln nicht immer so einfach ist. Und diese Frau hatte eine echte Herausforderung. Deswegen sage ich, es ist ein unverschämter Glaube, was diese Frau hatte. Denn ihr war klar, dass sie geheilt wird. Dieser Glaube war gewachsen, dass wenn sie nur die Quaste von seinem Gewand berührt. Also als Rabbi hatte er auch so einen jüdischen Gebetsschal mit diesen Quasten dran, mit diesen Fäden. Und sie wusste, wenn ich nur eine dieser Fäden berühre, werde ich geheilt werden. Aber wie komme ich zu ihm hin? Es sind hunderte von Menschen um ihn herum. Und sie war bekannt als unreine Frau. Als Frau in der damaligen Kultur hast du sowieso jetzt nicht so viel zu melden gehabt, dass du einfach sagst, hey Jesus, hier bin ich und mach da mal was mit mir. Und das heißt, sie war so verzweifelt, dass sie ein großes Risiko eingeht. Als unreine Frau den Rabbi zu berühren, war ein großes Risiko. Das hätte echt dumm ausgehen können. Da wisst ihr, Glaube kann man auch so definieren. Glaube ist gleich Risiko. Wir gehen Risiken ein, wenn wir im Glauben gehen. Und diese Frau war keine furchtlose Heldin. Die hatte Angst. Das steht übrigens auch in der Geschichte drin. Zitternd vor Angst fiel sie vor Jesu Füßen, als sie entdeckt wurde. Diese Frau hatte Angst, aber der entscheidende Punkt ist, sie hatte sich nicht von ihrer Angst zurückhalten lassen. Versteht ihr? Und das ist so wichtig, weil wir sagen oft, ich würde ja gerne Schritte des Glaubens gehen, aber ich habe so viel Menschenfurcht, ich habe so viel Angst. Und dann warten wir, bis die Angst weggeht. Nee, warte nicht, bis die Angst weggeht, sondern mach trotzdem etwas, trotz deiner Angst. Widerstehe dieser Angst. Lass dich nicht von deiner Angst zurückhalten. Und das, wenn ich was sagen kann über meinen Leben, die letzten 30 Jahre, wo ich in der Nachfolge bin, dann war es oft die Angst, die mich zurückgehalten hat, Schritte des Glaubens zu gehen. Und da bin ich im Nachhinein traurig drüber, dass ich mich von der Angst zurückhalten lasse. Oder zurücklassen, zurück hab halten lassen. Es geht nicht darum, völlig frei von der Angst zu werden, sondern gehe trotzdem deinen Weg. Und diese Frau hat ihre Komfortzone verlassen in ihrer Verzweiflung und hat sich da durch die Menschenmenge gedrängt und hat diesen Jesus an seinem Gewand berührt und sofort passiert etwas. Sie war sofort geheilt. Sie hatte sofort gespürt, dass Kraft in ihr Leben hineinging. Und nicht nur sie hat es gespürt, sondern Jesus auch. Weil jemand im Glauben ihn berührt hat. Die Menschen haben ihn, viele haben ihn bedrängt, aber eine Person hat ihn im Glauben berührt. Und das hat den großen Unterschied gemacht. Und das möchte ich dir auch zusprechen oder dich ermutigen. Verlass auch deine Komfortzone, wo Jesus dich herausfordert. Verlass es. Dann wirst du Dinge des Glaubens erleben, Wunder erleben. Es gibt eine Person, die hat es gemacht und damit möchte ich schließen. Das ist der Abraham. Der hat öfter seine Komfortzone verlassen. Er war ein Mann des Glaubens. Aber was ihn auszeichnet, und das kommt in der Geschichte nicht so vor, aber das ist das fünfte Prinzip. Wir müssen lernen, geduldig zu sein. Geduldig auch in dem Wort Gottes. Es gibt manche Verheißungen, die Gott zu dir gesprochen hat und zu mir gesprochen hat und die warten noch auf die Erfüllung. Manche Dinge geschehen sofort und schnell und manche warten, auf manche Dinge warten wir lange. Wann hat Gott zu dem Abraham gesprochen? Wie alt war er da? War, glaube ich, wie alt? Fast 100, ne? Genau. Und dann hat's nochmal 25 Jahre gedauert, bis der Sohn der Verheißung auf die Welt kam. 25 Jahre ist eine lange Zeit, auch für so einen alten Abraham. Aber er hat ausgehalten. Er war geduldig. Er wurde in der Zeit des Wartens nicht schwach. In Römer 4, 19 bis 21, obwohl er damals schon fast 100 Jahre alt war, da haben wir es ja, genau, und wusste, dass er keine Kinder mehr zeugen und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen könnte, wurde er im Glauben nicht schwach und zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Er ehrte Gott, indem er ihm vertraute und wurde so im Glauben gestärkt. Er war sich völlig gewiss, dass Gott auch tun kann, was er verspricht. Und die Zeit des Wartens war für ihn keine vergeudete Zeit, sondern heißt es, er wurde da im Glauben stark. Er hat sich immer wieder darauf konzentriert. Natürlich kamen sicherlich auch Fragen hoch. Wird Gott sein Wort erfüllen? Wird er das tun? Ja, ich weiß es, er wird es tun. Und ich warte und ich warte, bis es kommt. Und wenn du die Geschichten in der Bibel liest von Männern und Frauen des Glaubens, wirst du sehen, dass es immer wieder Zeiten gab, wo ihr Glaube auch geprüft wurde und getestet wurde, auch durch Zeiten des Wartens. Ein Josef war ungefähr 14 Jahre im Gefängnis und hatte vorher diesen Traum, was Gott mit ihm vorhat. Das ist eine lange Zeit für so einen jungen Menschen, 14 Jahre im Knast zu warten, bis Gott diesen Traum in Erfüllung bringt und so weiter. Habt ihr euch diese fünf Prinzipien gemerkt? Was war das erste? Höre das Wort. Das zweite, vertraue dem Wort. Drittens, spreche das Wort, genau. Viertens, handle nach dem Wort. Fünftens, sei geduldig. Warte, sei geduldig. Lass uns noch beten. Herr, du bist vertrauenswürdig und dein Wort ist vertrauenswürdig. Ich danke dir für die Bibel, die wir haben, für das Wort Gottes. Und ich danke dir auch für die Worte, die du zu jedem Einzelnen von uns ganz persönlich gesprochen hast. Zusagen, Worte der Verheißung. Und manche von diesen Worten warten noch auf die Erfüllung. Und so wollen wir auch heute uns daran erinnern, an diese Worte, die du gesprochen hast. Und wir sagen dir, auch wenn wir es noch nicht sehen, wir vertrauen dir, dass du dein Wort erfüllst. Du bist treu. Du bist treu. Dein Wort ist wahr. Und ich bete, dass da neu wieder Glaube gestärkt wird. Da, wo einzelne von uns schwach geworden sind, müde geworden sind, träge geworden sind, dass du wieder neu belebst, diese Glaubensmuskeln wieder neu aktivierst und dass wir Menschen und Männer und Frauen werden, auch in dieser Gemeinde, in der Stadtmission Bamberg, die bekannt werden, dass sie Männer und Frauen des Glaubens werden, die Großes erwarten von ihrem Gott und die sich nicht entmutigen lassen von den Dingen, die schiefgegangen sind. Wir alle haben solche Situationen erlebt, Herr, wo wir baden gegangen sind, weil wir Schritte des Glaubens gegangen sind und dann doch abgesoffen. Aber Herr, lass uns da nicht stehen bleiben, sondern wir wollen auch da weiter uns trainieren lassen von dir und ausbilden lassen, dass wir wirklich Menschen werden, die auch auf dem Wasser gehen, wenn du uns rufst. Und so segne ich diese Gemeinde, segne all die Leute, die auch in Diensten sind, die aktiv sind, die Dinge, auch Visionen von Gott haben, etwas empfangen haben von ihm für ihre Zukunft, für ihr Leben und für ihren Dienstbereich, dass sie das sehen, auch in Erfüllung gehen sehen, was sie vor ihrem inneren Auge schon im Geiste sehen. Dass sie das im Glauben angehen und nicht im Schauen, sondern im Glauben auf das Unsichtbare, was du gesprochen hast, dass es in Existenz kommt. Das segne ich euch als Gemeinde mit dieser Gabe des Glaubens, mit dieser Befähigung, Gott zu vertrauen, gegen alles, was unsere Augen uns vor Augen führen oder was unser Verstand uns sagt. Entgegen dieser Dinge, dass wir glauben und Schritte gehen und Gott vertrauen. Wir preisen dich, Herr, du bist gut. Amen.